Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen am heutigen 25. Februar 2014 zu unserer Ausgabe von Logbuch Solidarische Landwirtschaft. Heute haben wir für euch eine Gesprächsrunde vorbereitet, die wir am vergangenen Frühjahrstreffen des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft aufgenommen haben, das am Wochenende um den 14. Februar in Niederkaufung stattgefunden hat, der Kommune Niederkaufung, dort im Tageshaus. Die Konferenz war mit 60 Teilnehmer und Teilnehmerinnen eigentlich völlig überbelegt, was sich zwar jetzt in dem Tagungsablauf nicht unbedingt so abgespielt hat oder wiedergespiegelt hat, aber es merkt man auf jeden Fall, es ist merklich, die Bewegung wächst. Mehr Leute wollen sich auch austauschen und sind an dem Thema interessiert. Ich bin gespannt, was für Lösungen das Netzwerk dann sich darauf einigt, wie jetzt diese Überbelegung in Zukunft entgegengewirkt werden kann. Ich hoffe ja, dass es eher eine Antwort gibt, die in einer Vielzahl von Konferenzen die Lösung sucht und nicht mit einigen Konferenzen, die halt immer größer werden. Aber wir werden es sehen, wir werden es abwarten. Wir haben uns jetzt erstmal an diesem Treffen mit Lukas von der Solavidalum unterhalten, aus dem Kreis Lippe, und mit Lisa aus Dresden, die dort die Gemüsekoop aufbaut und mit dem wir auch schon eine Weile in Kontakt sind mit der Gartenkoop. Bevor ihr aber dieses Gespräch hört, würde ich euch gerne ein Interview einspielen, das ich am vergangenen Wochenende mit Dr. Ulrich Hoffmann vom UNCTAD, der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Ernährung. Er war nämlich am Wochenende hier in Freiburg und hat einen Vortrag gehalten, Transformation der Landwirtschaft. Da werde ich in der Beschreibung hier auch noch einen Beitrag verlinken, den mein Kollege Mathieu mit ihm erstellt hat. Der war am Freitag der Vortrag, da waren rund 200 Leute hier im Kornhaus in Freiburg. Das war richtig voll, eine richtig schöne Veranstaltung. Und dann war er am nächsten Tag, hat ein Input-Referat gegeben bei dem Seminar Cost of Food. Dieses Seminar wurde von dem Master of Environmental Governance Studiengang hier in Freiburg erstellt. Die haben da einen ganzen Tag haben sie sich im Prinzip auseinandergesetzt mit der Frage, was sind eigentlich die versteckten Kosten von der Lebensmittelproduktion oder von Lebensmitteln im Allgemeinen. Ich habe daran auch teilgenommen an diesem Workshop und habe dann abends noch kurzfristig an der Podiumsdiskussion teilgenommen, weil dort einer der Podiumsdiskutanten abgesagt hat. Namentlich war da eigentlich ein Repräsentant von Syngenta vorgesehen. Die haben aber abgesagt, haben sich nicht den kritischen Fragen der Freiburger Öffentlichkeit stellen wollen. Dafür bin ich dann eingesprungen und habe mit auf dem Podium diskutiert über eben die Frage, wie ein radikaler Wandel der Lebensmittelproduktion aussehen kann. Und natürlich hat dort in diesen Antworten, in dieser Diskussion meine Erfahrung mit dem Netzwerk Solidarische Landwirtschaft und mit der Gartenkoop Freiburg eine essentielle Rolle gespielt. Kurz vor dieser Diskussion konnte ich eben Dr. Ulrich Hoffmann interviewen und ihn eben fragen, wie es denn aussieht mit regionaler Produktion, wie auch CSA in diesen internationalen Institutionen überhaupt angesehen wird, ob das wahrgenommen wird. Und zwischen den beiden Beiträgen, also zwischen dem Interview mit Dr. Ulrich Hoffmann und der Gesprächsrunde mit Lisa und Lukas vom Netzwerktreffen von der Tagung, kommt ein Lied, das die Rike von der CSA im Tempelhof in der Nähe von Schwäbisch Hall, Heilbronn, eingespielt hat. Das ist so ein Solavi-Song auf der Klampfe, auf der Gitarre. Und damit beenden wir dann danach, nach dem Gespräch mit Lisa und Lukas, beenden wir die Sendung, die Februar-Ausgabe von Logbuch Solavi 2014. Jetzt aber erstmal zu dem Interview mit Dr. Ulrich Hoffmann.
Zurzeit wird viel über Freihandel diskutiert. Das TTIP-Abkommen mit den USA, zwischen USA und Europa, wird immer darauf eingegangen, mehr Wachstum und größere Außenhandelsbilanzen. Jetzt von der Perspektive der solidarischen Landwirtschaft geht es ja eigentlich darum, wie schaffen wir es, lokale Strukturen zu fördern, beziehungsweise einen Rahmen zu schaffen, dass die auch attraktiv werden und auch irgendwie konkurrieren oder nicht, ja, in dem Sinne halt attraktiv sind für die Leute. Was gibt es da für Ansätze auf jetzt internationalem Niveau, diese Strukturen wirklich zu fördern? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ich glaube, die erste Bemerkung, die man machen sollte, ist, im Rahmen der Welthandelsorganisation ist, glaube ich, diese Thematik erst ganz am Anfang. Also es gibt einige Leute, die zumindest darauf verweisen, aber eigentlich in der generellen Debatte spielt das kaum eine Rolle. Die zweite Bemerkung dazu ist allerdings, die Lage in der Landwirtschaft wird inzwischen so ernst gesehen, insbesondere was eben die Bevölkerungsentwicklung in Afrika und Südasien betrifft und die Perspektiven dann, was den Klimawandel angeht, dass mit starken Verlusten zu rechnen ist, dass man größeren Wert auf die Selbstversorgung legt, mehr angepasstere Produktion, also an veränderte Klimabedingungen, Extreme, und dass natürlich gleichzeitig das kombiniert ist mit einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung, weil alles, was man im Prinzip in der Landwirtschaft an Ansätzen hat, um den Klimawandel auf der einen Seite zu stoppen, auf der anderen Seite aber die Anpassung vorzunehmen, das ist so wirtschaftlich gesehen attraktiv, weil das setzt Entwicklungsimpulse auf lokaler Ebene. Und ich glaube, das ist der Ansatz, den man dann auch in den Verhandlungen der WTO verfolgen muss, zu sagen, also das deckt die Bereiche ab, auf der einen Seite höhere Selbstversorgung, zweitens flexiblere Produktion und drittens das Auslösen von Entwicklungsimpulsen auf lokaler Ebene.
Was sind jetzt irgendwie vielleicht Projekte, wo man sagt, das hat Aufmerksamkeit gekriegt in den letzten Jahren oder Akteure, die diesen Themenpunkt sehr auch vorbringen in diesen internationalen Verhandlungen?
Ich glaube schon, dass verschiedene Interessengruppen, die sich auch für insbesondere die Belange der kleinen Produzenten, also der Kleinbauern einsetzen, dass die in zunehmendem Maße wahrgenommen werden. Das ist, ich will mal sagen, besonders der Fall in Lateinamerika, wo die Kleinbauernbewegung durch natürlich im Kontext von Bodenreform, Landnutzungsrechtsänderungen, Unterstützung der Regierung schon eigentlich seit geraumer Zeit eine größere Rolle spielen. Aber die machen sich jetzt auch bemerkbar in den Verhandlungen. Und dann gibt es natürlich einen Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Bei der letzten Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation in Bali hat insbesondere Indien dieses Thema auf den Verhandlungstisch gelegt, unter der Maßgabe, dass es auf nationaler Ebene Gerichtsbeschlüsse, also des höchsten Gerichtes gibt, die Regierung dazu zwingen, bestimmte unterstützende, flankierende Maßnahmen für den Kleinbauernsektor zu ergreifen. Und dieses Maßnahmenpaket, das wäre oder das steht natürlich im Widerspruch zu den gegenwärtigen Regelungen zu Freihandel und zum Beispiel der ganzen Subventionsproblematik. Insofern kommt jetzt auch von staatlicher Seite her das Thema auf den Tisch, und was man im Prinzip in Bali beschlossen hat, ist, man guckt sich in den nächsten 3 Jahren die Problematik an aus verschiedenen Blickwinkeln. Wobei ich glaube, im Augenblick herrscht ein bisschen blickt man auf die ganze Problematik aus der Ecke der Subventionen nur oder vornehmlich. Und ich glaube, das wird sich ändern. Also das wird sich ändern, weil man diesen Kontext ländliche Entwicklung, Klimawandel, Erfordernisse und dann natürlich auch Ernährungssicherheit auf lokaler Ebene, Vorzug auch von lokalen Produkten, also regional produzierten, das wird alles sukzessive auf den Tisch kommen.
Vielleicht als letzte Frage noch, das Konzept Ernährungssicherheit steht ja nicht unbedingt gegen das Konzept der Ernährungssouveränität, aber das kommt ja auch aus einem kleinbäuerlichen Spektrum. Die Alvia Campesina hat das vorangetrieben mit der Ernährungssouveränität. Und in diesem europäischen Movement oder Bewegung um die Ernährungssouveränität spielt auch die Community-Supported Agriculture vermehrt eine Rolle, wird als einer der vielen Wege aus dieser Krise vielleicht gesehen. Spielt dieses Konzept, weil wir jetzt ja auch in dem Logbuch Solidarische Landwirtschaft sind, in einem Podcast, der sich mit dem Thema beschäftigt, spielt das irgendeine Rolle? Wird das wahrgenommen auf internationaler Ebene, diese Idee?
Das glaube ich schon, dass das wahrgenommen wird. Wobei das prinzipiell als immer noch ein Thema des Nordens angesehen wird. Man kann sich bestimmte Luxusansätze, um das mal brutal zu formulieren, leisten. Aber dahinter steckt natürlich eine andere Wahrnehmung, und die ist, dass man besorgt ist über die langen Lieferketten in der globalen Landwirtschaft, dass es nicht gelungen ist, auf der Basis von Nachhaltigkeitsstandards oder von Qualitätsstandards auch wirklich eine nachhaltige Qualität zu sichern. Und dass man natürlich auch den Aspekt sehen muss, ländliche Entwicklung in stadtnahen Räumen. Das spielt natürlich eine Rolle, weil eben ein Landwirt nicht nur ein Produzent von eben einer Ware ist, sondern der erhält auch die Umwelt, der erhält den visuellen Eindruck und natürlich die ganzen Kreisläufe. Und ich glaube, das spielt zunehmend eine Rolle. Man darf natürlich auch nicht vergessen, Bewegungen wie eben die Bio-Landwirtschaft haben dann natürlich Pionierdienste geleistet. Und ich glaube, viele sind sich heute dessen bewusst, dass wenn man Bioprodukte kauft, die sind zwar deutlich teurer, aber was die meisten Leute eben, ich glaube, zunehmend sehen, ist, dass in diesen Preisen, und das sind die ist der einzigste Fall, wo das so der Fall ist, in den Preisen spiegeln sich ein erheblicher Teil der Kosten, der Warenkosten wieder. Und man hat noch nicht mal die Vorteile, die indirekten Vorteile, die man durch so einen neuen Ansatz hat, mit berücksichtigt. Das heißt, eigentlich müsste der Preis noch viel höher sein. Aber ich glaube, diese Wahrnehmung, die spielt zunehmend eine Rolle, und deshalb setzen sich auch mehr Leute für nachhaltige Landwirtschaft im regionalen Raum ein. Und der Ratschlag, sagen wir mal, aus der puren Klimaecke, wenn man den Konsumenten einen Vorschlag machen sollte, was man kaufen würde, dann wäre das: kaufen Sie lokal, kaufen Sie saisonal und achten Sie darauf, dass das nachhaltig hergestellt ist.
Soweit Dr. Ulrich Hoffmann vom UNCTAD, der Konferenz der Vereinten Nationen zu Handel und Ernährung. Jetzt kommt, wie angekündigt, ein Song von Rieke vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft und danach das Gespräch mit Lisa und Lukas von der Tagung, der Frühjahrestagung des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft.
Die Füße unserer Ahnen haben es berührt. Es hat schon den Flug unserer Väter gespürt. Es trägt uns all die mir gewohnt sind, unser Land. Berge und Täler, Flüsse und Seen, Pfade und Wege, die wir gehen. Unser Land, unser Land, das Menschen verbindet, unser Leben begründet, ist uns seelenverwandt. Unser Land. Menschen. an Besitzen denkt, brauchen Verbindung statt Eigentum. Wir sind unser Land. Wir kultivieren und lenken die Natur, erschaffen unsere Lebenskultur. Wir machen einen Wirtschaftsbetrieb aus unserem Land. Unser Land. Das Menschen verbindet. Unser Leben begründet, ist uns seelenverwandt. Unser Land, das uns alle ernährt, allen Heimat gewährt, braucht Menschen Hand in Hand.
Herzlich willkommen zur Ausgabe von Logbuch Solavi, dem monatlichen Podcast bei Radio Dreieckland, produziert von der Gartenkoop in Freiburg und dieses Mal live vom Netzwerktreffen der solidarischen Landwirtschaft in Niederkaufungen, hier in der Kommune Niederkaufungen. Wir haben Gäste, was nicht so selten vorkommt, aber wir freuen uns natürlich, jetzt auch mal Leute zu haben, die eben normalerweise nicht in Freiburg rumspringen. Konkret haben wir jetzt festgesetzte Gäste, den Lukas von der Solavi Dalborn. Hallo.
Hallo.
Und die Lisa aus Dresden, die dort von der Solidarischen Gemüsekoop zu uns gefunden hat, in unser improvisiertes Studio hier. Hallo.
Hallo.
Genau, und dann haben wir noch Gäste, die sich vielleicht einschalten, wenn wir zu viel Blödsinn erzählen, dann schalten sie sich ein und sagen irgendwie, nee, so geht das nicht, wir haben da ganz andere Erfahrungen gemacht. Genau, ich würde euch jetzt kurz bitten, dass ihr euch vorstellt, mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, damit sie wissen, mit wem sie es denn eigentlich zu tun haben. Ich glaube, ich stelle mich jetzt nicht mehr vor, bin Fabian von der Gartenkoop in Freiburg, aber das wissen alle, die das schon mal gehört haben. Lisa, willst du kurz anfangen?
Ja, kann ich gerne machen. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, ich komme aus Dresden und dort von einer ganz jungen Initiative oder vielleicht muss ich schon sagen, von einem ganz jungen Hof, weil wir jetzt gerade diesen Schritt machen von der Initiative wirklich zum Start. Wir werden dieses Jahr das erste Anbaujahr haben, haben im vergangenen Herbst viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und die solidarische Landwirtschaft von der Idee her auch in Dresden und Umgebung immer wieder bekannt gemacht, immer wieder Veranstaltungen gemacht. Haben Mitglieder gefunden, die jetzt dabei sind und haben auch Land gefunden. Das war auch ein großes Thema für uns und fangen jetzt in diesem Jahr an, Gemüse anzubauen in der unmittelbaren Umgebung von Dresden in Radebeul.
Nochmal kurz die Eckdaten vielleicht. Was ist eure Ziel? Also wie viel Hektar macht ihr und wie viele Leute wollt ihr dann versorgen?
Wir haben 1 Hektar Freilandfläche und wir haben 400 Quadratmeter Unterfolie und wollen damit 100 Personen oder 100 Ernteanteile versorgen, wobei wir einen Ernteanteil pro Person rechnen.
Okay, so viel vielleicht erstmal zu der Einführung zu dem Projekt in Dresden, der Solidarischen Gemüsekoop. Ist das euer? Dein Hof, gut. Deinhof.de gibt es auch mehr Informationen. Und jetzt vielleicht noch kurz die Vorstellung von Lukas, Schriftführer und Vorstand des Solavidalborn e.V.
Ja, ich bin Schriftführer im Vorstand und bin hier zu diesem Treffen gefahren, Netzwerktreffen des Bundesnetzwerks Solidarische Landwirtschaft. Und soll hier die Solavidalborn vertreten. Wir sind auch ein Gemüsebaubetrieb, haben letztes Jahr eine Mischkultur angebaut und laufen quasi schon etwas. Ja, keine Ahnung.
Was macht ihr? Also wollt ihr Gemüse, groß Gemüseanbau, habt ihr Tiere, was ist euer Plan? Wie lange macht ihr das schon?
Ja, wir haben unsere erste Anbausaison hinter uns. Und momentan ist Mitte Februar und wir planen intensiv das zweite Anbaujahr und ja, haben schon eine Jungpflanzenbestellung gemacht vom Gartenteam aus. Genau. Und wir haben eine wöchentliche Abholung montagsabends und freitagsabends. Ja, das ist so der Punkt, wo wir sagen, wir erzeugen Lebensmittel und
das Publikum ruft hinein, ihr habt Pferde. Habt ihr Pferde bei euch in eurer Daimon? Oder nur zum Spaß oder arbeitet ihr mit denen oder was macht ihr?
Also es gibt auch Pferdearbeit, ja. Unser Gartenteam möchte gerne Pferdearbeit machen und das ist auch in Dalborn sehr willkommen. So im Kreis Lippe gibt es einige Leute, die auch Arbeitspferde halten und ja, wir machen wenig mit dem Traktor.
Ja, cool. Wir haben drei Traktoren und unsere Gärtner verlangen den vierten. Als wir angefangen haben mit unserer Initiative, hatte ich noch als Laie und Planloser gedacht, wir machen das alles von Hand. Wir sind ja viele Leute, viele Hände machen schnelle Arbeit. Und als ich dann drei Tage lang Mist von einem Haufen auf den anderen geschaufelt habe und dass der Trecker dann beim nächsten Mal in einer halben Stunde mit der Schaufel gemacht hat, habe ich gedacht, ach komm, man kann auch sehr uneffizient arbeiten und man kann sich das Leben auch richtig schwer machen. Also Maschinen sind eigentlich schon eine tolle Sache, wenn man es mit Pferden ersetzen kann, ist natürlich auch cool. Haben wir leider noch gar nicht bei uns am Start. Wir sind ja jetzt hier in Niederkaufung, in der Kommune Niederkaufung, ein sehr traditionelles Projekt, also traditionell ein sehr langes Projekt, das es schon gibt, 27 Jahre, glaube ich. Und das Netzwerktreffen, seid ihr beide zum ersten Mal da?
Ich bin das erste Mal beim Netzwerktreffen, ja, genau.
Und du auch in dem, oder?
Ja, ich bin auch das erste Mal bei diesem noch so jungen Netzwerk.
Ja, 2011 gegründet worden im Juni. Es gab jetzt dann halt auch schon einige Treffen, sie haben immer zweimal im Jahr normalerweise, also im Herbst die Tagung, wo es mehr um das Rechtliche geht und Vorstandswahlen und so Geschichten und dann im Frühjahr so ein bisschen die Ausblickstagung und Vernetzung. Wir sind jetzt am Ende des zweiten Tages, also gestern war Ankunft, wir hatten eine recht informelle Runde dann am Abend noch und heute waren vier Open Spaces, also vier Timeslots von der Open Space, waren dann, hast du gesagt, 4x6, irgendwie sowas, 24 verschiedene Aktivitäten, vermutlich noch mehr, weil es waren auch Leute im Nachbarbetrieb hier in Escherode, das war vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das auch im Programm war, also so weiß ich, 25 verschiedene Themen. Was habt ihr denn heute so gemacht? Welche Themen hat ihr euch interessiert? Habt ihr was vorgeschlagen?
Nein, also ich hatte jedenfalls nichts vorgeschlagen, weil ich momentan keine Gruppe so halten kann, aber es waren dann interessante Themen da. Einmal ging es um Saatgut und Saatgutvermehrung und ich finde, ja, dass es ein guter Ansatz ist, auch solidarische Landwirtschaft zu nutzen, um das Thema, was sind eigentlich die Grundlagen von unseren Lebensmitteln, um dieses Thema wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Und da habe ich mich beteiligt.
Was hast du dir für Workshops angeschaut?
Ja, ich habe eigentlich bin mit ganz praktischen Fragen gekommen und habe hier auch eigentlich einen guten Austausch gefunden. Ich war bei dem Open Space Rechtsform und dann ist es so fließend übergegangen in die Themen Buchführung und wie mache ich das Ganze rechtlich und steuerlich, dass ich eine Solawi irgendwie aufstelle. Das sind natürlich Fragen, die uns jetzt gerade am Anfang auch ganz dolle beschäftigen. Wir haben erstmal eine ganz einfache Rechtsform. Als GbR sind wir Gärtner organisiert und haben dann direkte Verträge mit den Mitgliedern, die das Gemüse nachher bekommen. Aber da gibt es ganz viele Detailfragen und es war sehr schön, hier auf Leute zu treffen, die das schon viele, viele Jahre machen und mit denen man genau diese Detailfragen auch besprechen kann und sich austauschen kann und immer wieder hilfreiche Tipps und Hinweise bekommt, um das eigene, ins eigene mit zu übernehmen. So, genau, das war also der eine Part am Vormittag. Und am Nachmittag bin ich in dem Open Space zum Thema Regionaltreffen gewesen. Vielleicht muss ich dazu sagen, dass ich zwar das erste Mal jetzt hier beim Netzwerk war, aber eigentlich schon eine ganze Weile auch verbunden bin, immer wieder Kontakt hatte zu der Geschäftsstelle, darüber auch Kontakt bekommen habe zu anderen Höfen, zum Beispiel zu euch nach Freiburg. Das hat uns am Anfang immer wieder viel geholfen, um zu gucken, wie haben andere Initiativen angefangen, sich auszutauschen, auch wenn man sich nicht persönlich treffen kann. Ich habe ganz lange Telefonate mit Luciano geführt über eure Startsituation und da gibt es gewisse Parallelen einfach und das ist hilfreich gewesen. Genau, und um zu dem Regionaltreffen wieder zurückzukommen, in Sachsen bewegt sich gerade ganz viel. Da sind viele Initiativen, die auch entstehen und mit uns eigentlich auch anfangen, dieses Jahr ganz konkret. Und da sind wir dabei, uns auch zu vernetzen, uns einfach mal zu treffen und auszutauschen, weil es natürlich auch regionale Besonderheiten gibt oder es einfach gut ist, wenn man nicht so weit fahren muss und einfach mal auf den anderen Betrieb gucken kann, wie die das machen, die auch gerade anfangen. Genau, insofern fand ich das ganz interessant, was auch hier an Ideen da ist für diese Regionalgruppen. Denn gerade am Anfang, denke ich, ist es ganz wichtig, den Austausch zu haben und auch für die ganze weitere Netzentwicklung.
Man kommt ja immer mit relativ konkreten Fragen zu so einem Treffen. Und jetzt gerade in dieser Rechtsfrage, das beschäftigt uns immer noch und weiterhin und ich habe immer so das Gefühl, die Leute kommen dann mit so einem Treffen mit einer Erwartung, ah ja, da sind ja die Experten, ich stelle einfach dann die Fragen, die ich habe und dann geht's los. Hast du das Gefühl, du hast jetzt so konkrete Antworten dort auch bekommen, wo du sagst, alles klar, jetzt weiß ich, wie wir es machen, oder ist es dann doch so, jeder macht es irgendwie anders und wir müssen, glaube ich, auch unseren eigenen Weg finden?
Beides.
Beides.
Ja, also ich bin mit konkreten Fragen gekommen, wo ich auch zumindest Hinweise gefunden habe, in welche Richtung ich das lösen kann. Aber natürlich auch gerade beim Thema Rechtsform, und vielleicht kann man das auch nochmal dazu sagen, ja, die ganzen Solawi-Höfe sind sehr, sehr unterschiedlich organisiert und strukturiert, was die Rechtsform angeht. Ja, und da gibt es keine Pauschallösung. Und da gibt es dann auch so interessante Sachen, dass man feststellt, manche Rechtsformen funktionieren im Westen nicht, aber im Osten funktionieren sie. Und wenn man die einen fragt, sagen sie, um Gottes Willen, das könnt ihr gar nicht machen. Und wenn man die anderen fragt, sagen sie, ja, das ist gar kein Problem bei uns. Also da gibt es auch dann wiederum von den einzelnen Bundesländern her sehr unterschiedliche Vorgaben oder das, was möglich ist oder nicht möglich ist.
Föderale Politik in Deutschland. Ja, genau. Das ist sehr spannend. Genau, es ist ja ein bundesweites Treffen irgendwo, aber man hat dann doch immer diese regionalen Unterschiede natürlich. Lukas, also jetzt dein Eindruck vom Treffen. Du hast gesagt, du warst bei dem Saatgut Open Space. Ist es bisher so, wie du das erwartet hattest? Hattest du Erwartungen konkret an das Treffen? Ist es...
Ja, ich habe gehofft, Leute zu finden, auch eigentlich zu Rechtsformfragen. So, wir sind halt ein Verein und ja, ja, also ich habe verschiedene Fragen gehabt und es ist einfach schön, sich hier austauschen zu können. Also was ich gemerkt habe, ist, dass viele Leute hier auf sich selbst zurückgeworfen sind. Also es gibt dann nicht so den einen Experten, der dann erklärt, so und so kann es gehen, sondern auch durch die Open Space Methode müssen wir wieder mehr selber gucken, was wir eigentlich wollen und so. Und ich denke, das ist zukunftsweisend, weil ich möchte auch gar nicht mehr Regeln als mein direktes Umfeld. Das kann ich auch gar nicht.
Ja, ich glaube auch, wir reden ja immer von Diversität, wenn wir um Saatgut sprechen, und ich glaube auch, diese Diversität ist nicht nur auf Saatgut anzuwenden, sondern auch innerhalb der Bewegung ist es wichtig, dass es verschiedene Ansätze gibt, verschiedene Lösungsmöglichkeiten, verschiedene Strategien, wie man Problemstellungen lösen kann, und ich glaube auch, diese Unterschiedlichkeit ist im Endeffekt auch eine Stärke. Und Man muss dann vielleicht schauen, ob das dann vielleicht droht, in die Beliebigkeit abzuschweifen. Weil man kann natürlich sagen, schön, dass wir alle so divers sind. Aber es gab ja heute auch einen Workshop, ich weiß nicht, ob jemand von euch daran teilgenommen hat, Solavi Gemüsekiste, was ist eigentlich der Unterschied? In Frankreich haben sie, wir haben hier auch eine Charta, aber in Frankreich haben sie auch wirklich eine Charta, die man dann erfüllen muss und registriertes Markenzeichen, AMAP und so. So ein bisschen die Frage, will man jetzt alles tot definieren und ist es überhaupt wichtig, diese Schubladen aufzumachen und zu sagen, das ist Solavi und das nicht? Oder ist es dann eh alles ein fließender Übergang und man kann das eigentlich gar nicht so einordnen? Keine Ahnung.
Das muss sich wahrscheinlich irgendwo auch die Waagschale halten. Ne? Das ist ja jetzt auch ein Anfang. Also diese Bewegung nimmt ja eine große Dynamik an im Moment. Und da muss man vielleicht einfach auch nochmal gucken, wo sich das Ganze hinbewegt. Ja, ich glaube, im Moment ist es noch so für mein Gefühl noch nicht der Moment, das ganz klar zu definieren, was ist irgendwie solidarische Landwirtschaft. Aber vielleicht ist es was sich irgendwann entwickelt. Vielleicht auch nicht. So. Und zu dem Diversen, was jetzt hier heute auf dieser Tagung stattgefunden ist, ist das nach meinem Empfinden etwas, was die Bewegung ganz gut abbildet. Es ist tatsächlich ein Netzwerktreffen. Es ist keine Tagung, es ist ein Netzwerktreffen. Wir vernetzen uns und so ist auch die Struktur dieser Tage, die wir miteinander verbringen, aufgebaut. Durch diese Open Spaces, wo jeder seine Themen reinbringen kann und vorschlagen kann, initiativ werden kann. Das ist, glaube ich, was ganz charakteristisch ist.
Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die von Open Space Methode noch nie was gehört haben, es geht dabei im Endeffekt darum, dass es verschiedene Räume gibt, die geöffnet werden und Time Slots, also irgendwie Zeiträume, wo man halt von 10 bis halb 12 oder sowas kann man dann in einem Raum über ein bestimmtes Thema sprechen. Es gibt jemanden, der einlädt und Menschen, die Protokolle schreiben, damit diese Inhalte und Ergebnisse oder Diskussionsverläufe auch festgehalten werden können. Aber es ist sehr offen. Also es gibt jetzt keine Tagungsplanung im Vorfeld, wo man sagt, über das und das und das wollen wir sprechen, sondern die Teilnehmenden können das selbst bestimmen. Und also für mich persönlich ist es einfach sehr cool, dass es sehr wenig Frontalsituationen gibt, wo alle zusammen demselben Zeugs zuhören müssen. Weil wenn mich das jetzt zufällig gerade nicht interessiert, dann ist es halt 1,5 Stunden vergeudete Zeit für mich. Und so kann ich mir im Endeffekt auswählen, jetzt in diesem Fall aus 6 verschiedenen Sachen, wo ich gerne was machen würde. Ja, die Tagung, also dieser Open Space war, glaube ich, auch der Hauptteil heute. Also inhaltlich sind wir jetzt schon ziemlich weit. Morgen haben sie angekündigt, geht es um Vertiefungen von Gesprächen oder Themen, die heute stattgefunden haben. Werden sie jetzt noch erklären, wie es genau funktioniert. Aber vielleicht können wir es doch jetzt schon wagen, die Frage zu stellen, was nehmt ihr jetzt mit von hier? Also nehmt ihr Inspiration mit? Toll, wir haben jetzt hier viele Leute, die was machen in die Richtung, oder ist es auch wirklich sehr konkret? Okay, was nimmst du mit, Lukas, für deine Initiative?
Also speziell für meine Initiative, ja, da werde ich darstellen, dass sich Betriebe solidarische Landwirtschaft nennen, aber dass die durchaus ganz unterschiedlich gestaltet sind. Und auch für so eine Klärung im Kopf, also ich bin so ein bisschen Logiker und verbinde bestimmte Sachen mit Solidarität. Und ja, das eigentlich müsste man Vielfalt sagen, so wenn man den jetzigen Status abbilden möchte, glaube ich. Und das kommuniziere ich meinen Mitgliedern zum Beispiel.
Ja, ich nehme auch ein paar ganz konkrete Sachen mit. Zum einen aus dieser Vormittagsdiskussion um die Rechtsformen und das, was jetzt uns ganz konkret beschäftigt. Das sind Detailfragen, so Hinweise, wie wir Sachen regeln können in unseren Verträgen. Genau, das zum einen. Zum anderen ein Impuls, dass es Sinn macht, diese Regionalarbeit jetzt in Sachsen, die wir eigentlich schon begonnen haben, auch weiter zu verfolgen und zu vertiefen und da vielleicht auch die Rückkopplung zum Netzwerk wiederherzustellen. Zum anderen hat das Netzwerk für mich auch mehr ein Gesicht bekommen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Es ist eine größere Verbundenheit entstanden durch die persönlichen Begegnungen, die einfach hier stattgefunden haben. Und ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Sache ist, dass es dieses Netzwerk gibt und dass man sich da auch immer wieder rückkoppeln kann mit anderen Betrieben, reflektieren kann, neue Impulse bekommen kann. Und das hat mir jetzt in der ganzen Aufbauarbeit in dem letzten Jahr oder in den letzten Jahren einiges gegeben und das habe ich auch Lust, von mir aus dann wieder was da reinzugeben. Also ich denke, wir gehen da auch aus dieser Regionalgruppe mit einem konkreten Ergebnis raus, dass sich einfach mehrere Leute gefunden haben, schon für einige Regionen, dass sie gesagt haben, ja, ich bin dann auch ansprechbar, wenn jetzt direkt aus der Region Leute kommen, die Fragen haben oder in der Region was aufbauen würden. Also mich kann man da in Sachsen auch ansprechen.
Bist du die Ansprechpartnerin für Sachsen?
Jetzt erstmal ganz vorsichtig gesagt und ich leite Kontakte weiter, sagen wir mal so.
Okay. Was ist denn, also ihr sagt, das ist ein guter Punkt eigentlich, das Netzwerk hat ein Gesicht bekommen, das ist lebendiger geworden, jetzt wisst ihr ja, wer da noch so rumspringt in dieser Organisation. Was war es denn bisher für euch? Also ich hatte ja 2011 irgendwie die Ehre, das mitzugründen und bin jetzt auch zum zweiten, dritten Mal da eigentlich. Und uns gab es schon, als das Netzwerk gegründet wurde sozusagen. Und das wäre jetzt mal spannend zu hören von Menschen, die jetzt, während das Netzwerk schon gab, Initiativen gegründet hat. Also wie habt ihr das bisher wahrgenommen? Wie seid ihr drauf gestoßen überhaupt? Was hattet ihr bisher für Kontakte im Vorfeld?
Ich hatte im Wesentlichen Kontakt eigentlich zu Katharina, die in der Geschäftsstelle sitzt. Die habe ich immer angerufen, wenn ich irgendwas wissen wollte. Und die hat mir dann den Kontakt vermittelt eigentlich zu Leuten, die Antworten auf die Fragen haben könnten, die ich hatte. Und sie haben mich außerdem mit ganz praktischen Sachen unterstützt, wie Flyer, Banner und sowas wie einen Workshop zu organisieren, wo es ja Informationen eigentlich allgemein.
Und also wir haben Banner gekriegt vom Selbstverständlichen Landwirtschaft und Flyer und dann kamen auch Referenten oder die.
Referenten, genau, das waren die Kontakte zum Beispiel, die vermittelt wurden.
Was waren jetzt so exemplarisch, sagen, das waren so die Fragen, wo wir einfach bei uns keinen Plan mehr hatten und dann direkt angerufen haben, so als Beispiele, kannst du welche sagen?
Genau, da ging es dann zum Beispiel auch ganz konkret um die Anbauplanung. Fragen, wie machen das andere Betriebe, die andere Solawi-Betriebe, die Gemüsemengen planen, um da in einen Austausch zu kommen. Und auf diesem Weg sind wir unter anderem zu euch gekommen. Da haben wir noch ganz andere Fragen dann mit beantworten und stellen können. Aber auch zum Beispiel einen Kontakt nach Freudenthal zu der Solawi, die uns ihren Anbauplan zur Verfügung gestellt haben, einfach als Musterbeispiel. Und an dem wir uns dann auch ein Stück weit mit orientieren konnten. Oder immer mal wieder reingucken, wie haben die das gemacht? Weil die auch einfach dann ähnlich funktionieren. Es gibt ja sehr viele verschiedene und man kann das nicht immer vergleichen, auch ob es nun Tiere mit dabei gibt oder Milchprodukte oder Getreide. Wir sind eben eine reine Gemüsekoop und haben quasi über den Filter von Katharina, von der Geschäftsstelle, dann wiederum Kontakt gekriegt zu anderen Solawi-Betrieben, die auch nur Gemüse machen.
Kriegt man schon gute Kontakte vermittelt in dem Fall, ja? Sehr, sehr effektiv. Lukas, was war jetzt bei dir bisher die Kontakte mit dem Netzwerk Solawi? Wie bist du hergekommen?
Also ich bin hierher gekommen, weil wir im Vorstand überlegt haben, wer fährt zum Netzwerktreffen und dann habe ich ja gesagt. Also es ist so, dass wir uns dem auch verbunden fühlen, weil wir im Vorfeld Beratung genossen hatten, also ja.
Habt ihr auch mit Katharina telefoniert und sie hat euch vermittelt oder kam jemand bei euch vorbei und hat euch konkret beraten oder wie lief das?
Also zum Beispiel war der Wolfgang Strenz an einem Abend bei uns, beziehungsweise hat einen Öffentlichkeitstermin mit organisiert und ja, jetzt haben wir halt eine Initiative mit 30 Mitgliedshaushalten ungefähr und von uns aus so die Leute, die im Kernteam der Solawi Dalborn sind, ist schon auch so ein Gefühl und so eine Meinung, hey, da wollen wir auch jetzt unsere Erfahrungen, die wir haben, wieder dem Netzwerk zukommen lassen, dass das auch ein gegenseitiger Austausch ist. Und ja, ich glaube, Solawi ist ein riesiges Lernfeld einfach.
Fabian, kannst du nicht noch ein bisschen was zu der Gründung sagen? Das würde mich ja interessieren. Ich habe gerade gedacht, dass so gut kenne ich die Geschichte auch noch gar nicht.
Die Gründung von der Gartenkoop?
Nee, von dem Netzwerk.
Von dem Netzwerk.
Also ich war beim offiziellen Gründungstermin im Endeffekt im Juni 2011 in Kassel in der Jugendherberge, wo wir dann wirklich die Satzung verabschiedet haben und den ersten Vorstand gewählt und die Eintragung und so beschlossen haben und gesagt haben, wo die Geschäftsstelle ist. Und Luciano und Thomas Eickeling, die waren damals bei dem Vortreffen, ich glaube, das war in Marburg, also bevor das extra eigentlich gegründet wurde, gab es schon so ein Treffen. Und die Initiative kam, glaube ich, von, oder die beiden, die das am Anfang vor allem vorangetrieben haben, war Matthias Mirbach hier auf dem Kartendorfer Hof, die seit 15 Jahren Solawi machen, auf einem relativ großen Betrieb, was habe ich vorhin gehört, 200 irgendwas Hektar, glaube ich, mit 50 Milchkühen und dem Rolf Kühnemann, der bei Fian arbeitet in Heidelberg, Fian International. Und die beiden haben irgendwann, ich weiß gar nicht, wo sie sich getroffen haben, auf Fian ist Food and Information Action Network, also das ist eigentlich eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, die sich um Zugang oder das Recht auf Nahrung kümmern. Und die haben beide sich irgendwo getroffen, ich weiß nicht genau wo, und haben dann eben festgestellt, die Landwirtschaft in Deutschland ist in einer ernsten Gefahr. Also diese immer größer wachsende und weichen Strategie, das bedroht tatsächlich die Landwirtschaft, so wie wir sie kennen, so wie sie in unserer Werbung vorgegaukelt wird. Und ja, im Endeffekt, die, ich glaube, seit 3 oder 4 Jahren gibt es diese Wir haben es satt Demonstration. Es ist schon auch relativ bekannt und relativ viele Leute haben erkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Das ist auch die Erkenntnis des Weltagrarberichts 2009 gewesen. Also das war dann relativ klar, wir müssen da irgendwas tun. Und der Matthias Mirbach, der hat schon längeres Solawi-Erfahrung mit dem Kartendorfer Hof auch. Und irgendwie ist er dann mit dem Rolf Kühnemann zusammengekommen und wir haben gesagt, wir müssen da irgendwie eine bundesweite Koordination geben. Es gibt einige Höfe schon. Das war ja damals, wenn wir uns gegründet haben, ich glaube, wir waren irgendwie 11 oder 12 Höfe oder sowas damals, Anfang 2011. Und der erste Hof, im Buschberghof, ist ja in den 80er Jahren gegründet worden. Also da ist relativ lang jetzt von der Anzahl von Solawi relativ wenig passiert. Und da war dann schon so ein, ich glaube, schon so eine Dynamik auch zu spüren in der Zeit. Also da war die Gartenkoop hat sich gegründet. Einige Kooperativen sind 2011 haben sich gegründet. Wir haben dort unten auch ein bisschen schon, also zumindest bei uns in der Region, schon auch einiges an Wirbel gemacht, irgendwie mit der Idee, die vorzubringen und zu sagen, hier, so geht's nicht weiter. Wir haben da eine andere Idee und wollen Landwirtschaft anders machen. Und es war, glaube ich, ein guter Moment. Es hat dann ganz gut gepasst, dass da dann auch wirklich das Netzwerk angefangen hat und aufgetreten ist und auch versucht hat, diese Energien irgendwie zu bündeln. Und ich kriege ja unten, ja, in Freiburg, wir sind ja am anderen Ende der Republik sozusagen, ich kriege nicht so viel wirklich mit, was so im Vorstand passiert oder überhaupt im Netzwerk, in der Geschäftsstelle und so. Deswegen freut mich das natürlich, wenn ihr beide sagt, wir haben eben jetzt im Laufe der letzten Jahre oder sind gerade dabei, eine Solawi zu gründen und kriegen da echt gute Kontakte und die helfen uns ja weiter. Das ist natürlich sehr schön zu hören für mich. Weil wir kriegen da unten nicht so viel mit. Also ich habe jetzt persönlich im letzten Jahr, also bis jetzt letzten Monat eigentlich die Mailinglisten gehostet, weil das nicht irgendwie in die Pötte kam und die sind jetzt zum Glück endlich umgezogen auf einen eigenen Server und ja, wir haben da unten, wir sind da so ein bisschen abgeschnitten. Mhm. Aber das ist halt auch so, es ist eine ziemlich andere Situation für mich jetzt an diesem Treffen. Ne? Also ihr kommt hierher mit Fragen und findet Leute, die euch vielleicht Fragen beantworten und ich gehe hier hin und hatte jetzt auch Fragen, so ich habe ja heute über diese finanzielle Transparenz und so Sachen vorgeschlagen, aber ich habe dann im Endeffekt dann schon auch wieder festgestellt, dass wir da halt schon in einer komfortablen Situation sind und auch eigentlich schon auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen können, dass das jetzt nicht die Regel ist, also das war toll, zum Beispiel, dass der Wolfgang da war vom Buschberghof, der konnte dann natürlich auch aus 30 Jahren Erfahrung irgendwie erzählen und sagen, ja, gab es bei uns auch schon und bei uns das eher so und so. Und das war dann schon spannend. Aber die meisten anderen, die am Tisch saßen, waren dann irgendwie, ja, wir fangen auch gerade erst an oder wir haben jetzt die zweite Mitgliederversammlung hinter uns und von finanzieller Transparenz reden wir, aber so richtig einen Plan hat eigentlich keiner. Also ich komme hier nicht mehr hin und stelle groß Fragen und kriege die beantwortet, sondern vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir jetzt halt dann auch hier rumlaufen und eher Fragen beantworten und irgendwie mit unserer Präsenz dann eher Sachen weitergeben, die wir vielleicht schon ausprobiert haben und dass nicht jeder dieselben Fehler machen muss. Waren wir ja auch froh, als wir uns gegründet haben, dass es die Leute gab. Also Wolfgang Strenz war auch schon bei uns und hat mit Veranstaltungen gemacht. Haben wir auch aufgenommen, könnt ihr auch nachhören. Verlinken wir dann in der Podcast-Beschreibung. Der war da mit Rüdi Berli von den Jada de Kokani. Und das war, ich glaube, im Herbst, bevor wir das Land gefunden haben, da hatten wir eine Veranstaltung mit 180 Leuten an der Uni. Das war echt bombig. Das war richtig cool. Das war echt richtig gut.
Ja, das ist auch wunderbar, dass er wirklich da alle Wege auf sich nimmt, der von Hamburg durch ganz Deutschland reist und diese Infoveranstaltung macht oder diese Auftaktveranstaltung. und, glaube ich, ganz viel von seinem Wissen da auch transportieren kann und von seiner Erfahrung.
Und der auch so unglaublich Ruhe mitreißend mit. Ja, ist. So, voll. Ne? Also er reist mit und herrlich. Bringt auch so eine Ruhe mit und sagt irgendwie, Wirtschaftlichkeit? Nee, ist es nicht. Aber machen wir seit 30 Jahren und Erfolg. Also es ist schon auch echt witzig und er macht das echt super. Und ich habe ihn vorhin auch gefragt, oder gestern war das schon, er gesagt, Wolfgang, cool, lange nicht mehr gesehen. Bist du eigentlich immer noch so viel unterwegs und nervt dich das? Und dann hat er gesagt, er ist, wenn er es genau betrachtet, ist er eigentlich jetzt weniger unterwegs wie vor dem Netzwerk. Und vor allem ist es eine ganz andere Situation geworden, dadurch, dass eben er weiß, dass auch andere unterwegs sind. Mhm. Und auch andere Arbeit machen und jetzt nicht nur er die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Sachen macht, sondern er weiß, parallel sind noch drei andere Veranstaltungen gleichzeitig und die über Solawi reden und da geht's, es ist eine Dynamik da und das gefällt ihm natürlich auch sehr gut, ne, wenn du da jahrzehntelang irgendwie Infoarbeit geleistet hast, unentgeltlich meistens.
Ja.
Also wer kann schon ein Honorar dann bezahlen, ne? Wenn du keine Stiftung im Hintergrund hast oder so, ist schon schwierig.
Wobei es ja auch Initiativgruppen gibt, die dann mal spontan ein bisschen zusammenlegen, ab und an,
ja,
für die Reise.
Klar, für die Reise, aber dann kriegst du, also ich weiß nicht, wenn wir den Hut rumgehen lassen, dann haben wir nachher vielleicht 60, 70 Euro drin. Fähr mal von Hamburg nach Freiburg für 60, 70 Euro, weiß nicht viel drin. Also das haben wir dann schon immer auch, die Fahrtkosten haben wir zumindest übernommen, aber da ein Honorar dann noch einzusammeln, ist bei uns eher schwierig. Ich weiß nicht, was ihr für spendable Zuhörerinnen habt, aber das klappt bei uns eigentlich nicht so gut.
Das ist genau die gleiche Situation.
Ja. Wie ist denn bei euch so, wenn ihr jetzt sagt, wir wollen neue Mitglieder gewinnen und in Dresden gab es ja vorher auch noch keine Solawi-Gruppe. Ne? Also ihr müsst ja auch Aufklärungsarbeit leisten im Endeffekt. Ihr taucht auf und sagt, wir machen jetzt hier solidarische Landwirtschaft und dann fragen die Leute erstmal, hä? Oder ist Solawi mittlerweile schon so ein Begriff, dass die Leute sagen, ja endlich, darauf warten wir.
Nee, ist es eigentlich nicht. Also vereinzelt, ganz vereinzelt kommen mal Leute, die nach Dresden gezogen sind aus anderen Städten und gesagt haben, ja, bei uns ist auch sowas im Entstehen oder habe ich schon mal gehört oder habe ich was im Fernsehen gesehen oder sowas. Hin und wieder. Aber im Großen und Ganzen ist es doch Aufklärungsarbeit und eine komplett neue Idee vorzustellen und genau. Was uns ganz doll geholfen hat in Dresden, das war eigentlich das Umundo-Festival. Das ist ein Festival für nachhaltigen Konsum und das findet einmal im Jahr statt. Auch eine ganz dynamische, junge Initiative eigentlich, die vor ein paar Jahren damit angefangen haben, das selber zu organisieren. Und da ist immer eine ganze Woche lang, sind vielfältigste Veranstaltungen. Und jeder, der will oder jeder Verein oder Initiative, die was vorzustellen haben, können sich dort auch irgendwie präsentieren, Filme zeigen, Diskussionen anregen oder Referenten einladen. Und wir haben eigentlich da eine große Plattform gefunden. Wir haben das erste Mal 2012 unsere Idee vorgestellt, damals noch als zwei Gärtner. Also mein Kollege Henry und ich und haben gesagt, das ist unser Traum und unsere Vorstellung und genau, einfach mal geguckt, was passiert. Wir waren ganz überrascht von den vielen Leuten, die dann da waren und Interesse hatten. Wir haben tatsächlich vor 120 Leuten gestanden, die gesagt haben, super, wir wollen mitmachen, wann geht's denn los? Und das war zu einem Zeitpunkt, als wir noch kein Land hatten. Wir hatten noch kein Land, kein Hof, kein gar nichts. Und dann hat sich aus dieser Gruppe eigentlich so ein Trupp von 15 Leuten gefunden, die ein ganzes Jahr lang mit uns intensiv nach Land gesucht haben. Wir haben uns jeden Monat einmal getroffen, einen ganzen Sonntagnachmittag, haben diskutiert, wie könnte es funktionieren, was müssen wir alles tun, was können wir in die Wege leiten, damit das Ganze losgeht. Und haben dann tatsächlich ein Jahr später auf dem gleichen Umundo-Festival die Möglichkeit gehabt zu sagen, wir haben jetzt Land und jetzt geht es ganz konkret los. Das war ganz schön. So, wir haben nur Pachtland gefunden, aber immerhin, es geht los und wir haben eine Fläche und genau, jetzt sind die Planungen so weit fortgeschritten, dass wir nächste Woche die ersten Jungpflanzen bekommen und im April dann hoffentlich das erste frische Gemüse haben.
Jetzt geht's endlich los.
Ja, so cool. Ist es. Also es können noch mehr Mitglieder dazukommen. Wir machen auch am Sonntag noch eine große Infoveranstaltung. Da bin ich auch ganz froh. Kriegen wir auch wieder Unterstützung vom Netzwerk. Hier die Barbara Gibas vom Wildwuchs wird mit mir nach Dresden reisen morgen Vormittag und von ihren Erfahrungen berichten. Und
ach, gleich im Anschluss
fahrt genau, ihr gleich zur im Infoveranstaltung.
Anschluss. Genau. Das ist Engagement, das lobe ich mir.
Ja.
Cool.
Genau.
Ja, Lukas, du warst einer der wenigen, die geantwortet haben auf den Aufruf gleich am Anfang und hattest dann noch geschrieben, dass es dir ein Anliegen wäre, diese positiven Erfahrungen aus dem Gründungsprozess bei eurer Solawi irgendwie zu teilen mit den Hörerinnen und Hörern. Also eben der Solawi-Ansatz, um positive Impulse auch in der Gesellschaft zu setzen. Was willst du irgendwie damit sagen? Also was für Erfahrungen aus diesem Gründungsprozess sind jetzt für dich besonders wichtig, die du sagst? Das ist wichtig mitzuteilen oder mitzunehmen und zu erinnern auch.
Also vor allen Dingen denke ich daran, dass Raum da ist, dass sich Menschen austauschen können und dass Begegnung möglich ist. Also und auch ein offener Austausch. Also das sind alles so Begriffe für ein lebendiges Miteinander. Ja, was ich recht oft erlebe. Also wir haben da einen Hof, der quasi ein Treffpunkt ist. Mindestens einmal im Monat bei unseren Mitgliederversammlungen. Und ja, vorher waren sicher weniger Leute auf dem Hof. Und also auch für mich im Haushalt verändert das viel, wenn einfach Gemüse wöchentlich dasteht und ich kriege das quasi vorgesetzt. Also es sind ganz interessante Prozesse, auch psychologisch. Und ja, ich möchte sowas gerne antreiben, weil ich ja sonst ein bisschen nicht so lebendige Impulse hatte.
Ich hätte das bei uns auch gemerkt, das ist, also mal abseits von wir produzieren irgendwie selbstbestimmt Gemüse, sind es auch viele Prozesse, die die Leute auch lernen, jetzt im kommunikativen Bereich und auch in Entscheidungsfindungsprozessen, also wie können wir als Gruppe jetzt irgendwie dieses Projekt durchziehen und auch debattieren und was machen, also eben so Open-Space-Geschichten oder Konsensstufen, wie mache ich eine Gesprächsführung in einer großen Gruppe und so. Also da werden sehr viele Skills auch mitgenommen, die eigentlich jetzt überhaupt nichts mit Gemüsebau zu tun haben. Aber so dieses Debattieren und Auseinandersetzen mit diesem Thema ist schon auch was eigentlich normalerweise nicht so wirklich auf dem Schirm ist, was eigentlich nicht so präsent ist, wenn man über solidarische Landwirtschaft spricht. Ja, was sind jetzt für euch ihr seid beide in relativ neuen, jungen Initiativen. Wenn jetzt ihr einen Satz packen müsstet, warum macht ihr diese solidarische Landwirtschaft? Was ist so der Hauptgrund, wieso ihr so viel Zeit in dieses Projekt reingesteckt habt? Also, ich habe schon gesagt, ihr seid 1,5 Jahre in Vorbereitungszeit. Du bist mit dem Vorstand. Ich denke mal, ihr steckt da sehr viel ehrenamtliche Zeit rein. Was ist so auf einen Punkt reduziert die zentrale Motivation für euch?
Also für mich gehört Leben und Lebensmittel zusammen. Und ja, um zu leben, möchte ich mich für solidarischen Gemüseanbau einsetzen. Was für mich halt auch heißt, ich kann viel Zeit dafür einbringen.
Ja. Für mich hat es, glaube ich, zwei Aspekte. Einmal ein ganz persönlichen, dass ich mir selbst einen Lebens- und Arbeitsraum schaffen möchte, in dem ich mich wohlfühle. Und zum anderen natürlich einen weitergreifenden, dass ich auch die Situation in der Landwirtschaft sehe, die unerträglich ist, so wie sie ist. Und dass ich da eine Veränderung anstoßen will und damit auch sehe, dass es viel weiter gehen muss als nur in der Landwirtschaft. Es muss eigentlich in die Gesellschaft, es muss bis zu den Verbrauchern, die bei uns jetzt gar nicht mehr Verbraucher heißen, sondern Mitgärtner oder Mitglieder oder so. Ich glaube, dieser Weitblick ist auch ein ganz wesentlicher Teil, da Veränderungen anstoßen zu wollen.
Wenn es jetzt nicht noch Einwürfe gibt von euch, dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme und dieser Teil von Logbuch Solawi, die Februar-Ausgabe 2014. Dann sage ich vielen Dank für eure Teilnahme und ich freue mich auch vielleicht in einem Jahr oder in 2 Jahren nochmal mit euch zusammensitzen und dann zu gucken, hören wir uns vielleicht mal vorher an und dann zu schauen, okay, wo steht ihr jetzt, wo stehen die Initiativen jetzt, wo steht ihr persönlich jetzt? Vielen Dank. Und mit dem Ende der Gesprächsrunde beenden wir auch das Logbuch Solidarische Landwirtschaft in der Ausgabe von Februar 2014, produziert von der Gartenkoop auf Radio Dreieckland. Im Studio war für euch Fabian und ich hoffe, wir werden uns im nächsten Monat wieder hören. Dort wird es Berichte geben von dem europaweiten Vernetzungstreffen in Paris, das am kommenden Wochenende, also am dem Wochenende zwischen Februar und März sozusagen, stattfindet. Und da werde ich auch dran teilnehmen und ich hoffe, hoffe, ich werde euch dort einige Stimmen von dieser europäischen Vernetzung mitbringen können. Bis dann, alles Gute, ciao.